Grüezi miteinander, das ist der Daily Meal nach einer ganz, ganz kurzen, kaum erwähnenswerten Auszeit von einem Tagli. Schön habt ihr den Weg trotzdem wieder gefunden. Heute ist von Leichnam. Ein paar von uns Öckli haben wahrscheinlich frei heute, oder? Muss ich annehmen? Ich selbstverständlich nicht. Und dann ist noch Tag des Cognac. Ich heiz. Ich habe nicht einmal Cognac daheim. Ich weiss auch nicht, ich bin ein bisschen im Polet, gell? Cognac. Wer sauft denn Cognac? Oder vor allem, was mich schon immer umtrieben hat, wer sauft Eierlikör? Wenn unter euch irgendwelche Leute sind, die Eierlikör trinken, bitte erklärt mir, wieso. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wie sage ich immer so schön, ich muss ja nicht alles verstehen. Und das ist ein Programm für alles, was jetzt kommt. Wir fangen wie immer an mit der Daily Watch. Der Bert Jans, mein Lieblingsbundesrat, ist zu Gast bei 20 Minuten. Er hat sich der Leserfrage gestellt. Wir schauen rein. Herr Jans, braucht es ein neues Bundesamt für Ausländerzulassung? 20 Minuten traf Justizminister Bert Jans zum grossen Abstimmungsinterview zur Keine 10-Millionen-Falls-Initiative der SVP. Über 300 Leserfragen haben uns erreicht. Einige davon beantwortet er heute. Okay, ihr lasst Leserfragen und verkauft denn das als Abstimmungsinterview? Ganz komisch. Gut, dann, ich kann euch gerade jetzt sagen, ich erfahre nicht viel aus den Antworten auf die Leserfragen von Bert Jans. Er ist immer noch Prinz Paranoia. Er hat immer noch das Gefühl, die Schweiz ständig still, wenn man nicht einfach ungebremst weiterwachsen wie bis jetzt. Besonders schön aber habe ich das da gefunden. Die Umsetzung der Initiative nach einem Jahr, nachdem ich gefragt wurde und die Antwort, bei einem Jahr hätten wir ein Jahr lang Zeit, konkrete Vorschläge zu machen für eine Umsetzung. Per sofort würde aber eine große Verunsicherung entstehen. Aber wenn die Bevölkerung das will, setzen wir den Verfassungstext um, aber es wird schwierig, die Bilateralen aufrechtzuerhalten. Jetzt muss der Minus zu Kreuze kriechen. Ich muss mich wahrscheinlich sogar in aller Form entschuldigen. Ich habe Bert Jans, ich habe ihn völlig falsch eingeschätzt. Das zeigt mir die Antwort. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über Bert Jans gesagt habe. Weil der Mann ist grosszügig ohne Ende, erfüllt von Gnade. Er ist in der Tat bereit. Und das sagt er da. Ja, er sagt es. Bei einem Jahr den Verfassungstext umzusetzen. Ist das nicht grandios? Das, also, Wahnsinn. Ich meine, er müsste ja nicht. Er müsste doch nicht. Ich meine, wir gehen ja nur zur reinen Show abstimmen. Der Urnengang ist eine reine Show und der Bert Jans kann nachher machen, was er will. Aber er ist so nett und er würde es machen. Er würde Folge leisten dem, was wir gerne haben. Wahnsinn. Ich muss aber einfach sagen, wenn jemand das so betont, wenn es ein Ja gibt, dann würden wir es umsetzen. Wenn es jemand so muss betonen, eine Selbstverständlichkeit, dann zeigt er dir indirekt, ich finde es furchtbar, dass ich muss. Es wäre eine Schweinerei, wenn er mich dazu zwingt. Und ich werde alles daran setzen, dass ich es nicht muss oder kann verwässern. Ja. Es gibt dazu übrigens so einen schönen Artikel im Nebenspalt von meinem Kollegen Kasper Schwarzenbach, wo die Leserfrage und Antwort von Bert Jans ein bisschen aufgedröselt hat, findet ihr im Moment unter nebelspalter.ch. Dann machen wir, sorry, die Frau ist jetzt einfach omnipräsent und darum landet sie immer wieder bei mir, machen wir noch schnell eine Badran-Runde. Jacqueline Badrans Umgangston. Dumm wie Brot. Wie weit darf eine Ständeratskandidatin gehen? Die SP-Nationalrätin pflegt einen Umgangston, der aneckt. Passt er zu der kleinen Kammer? Stimmen Sie in unserer Übersicht zu Ihren umstrittenen Aussagen ab? Also, dass Badran manchmal gerne Klartext redet, wissen wir. Und das Ganze geht von der These aus, dass ein Ständerat in der kleinen Kammer so ein anderer, ein magistralerer Umgangston herrscht, wo denn Jacqueline Badran wahrscheinlich wirken würde wie ein Wäschbär, der in ein edles Penthouse eindringt. Von dort her ist die Frage da gestellt worden. Und dann gibt es verschiedene Beispiele, was sie in der Vergangenheit gesagt hat. Und die Leser auf dem Tagi dürfen abstimmen, ob das okay ist, ob das geht oder nicht. Eine NZZ-Journalistin, die einen zustimmenden Kommentar zur Halbierungsinitiative geschrieben hat, empfahl Badran, zum Psychiater zu gehen, um ihren Komplex behandeln zu lassen und Deutsch zu lernen. Ja, also ich muss mich vorausschicken. Ich finde das alles nicht schlimm. Ich bin ja auch kein Pfarrersohn. Also ich rede ja auch Klartext und ich hasse auch gerne, wenn Leute deutlich sind und ich bin nicht wirklich empört über die Aussagen. Aber inhaltlich, Jackie, wenn jemand für die Halbierungsinitiative ist, muss noch nicht an einem Komplex leiden. Und die Psychiatrisierung von Andersdenkenden ist ein bisschen grenzwertig. Und Deutsch lernt man wahrscheinlich auch nicht beim Psychiater. Und ich kenne nicht alle NZZ-Journalisten im Detail, aber ich glaube, dass die meisten durchaus mindestens so gut Deutsch können wie Jacqueline Badran. Nächstes Beispiel. 2018 taxierte Badran eine Studentin, die die Nobel-Initiative unterstützte, als dumm wie Brot. Sie sagte auch, was ist bei der Matura schiefgelaufen, bekommt jetzt jeder so einen Schein. Weißt du, hat wieder das alte Muster. Wer anders denkt, dass ich, der ist blöd. Dumme Brot ist übrigens ein Ausdruck, den verwende ich auch gern. Ich probiere aber meistens vor Ort zu erklären, wieso ich jemand oder etwas dumme Brot finde. Weißt du, so argumentativ unterfüttert. Und da muss man nachher nicht mit mir übereinstimmen und kann zur Einsicht gekommen oder zur Meinung, der Milius liegt total falsch. Aber ich bemühe mich, bevor ich jemanden als dumme Brot bezeichne, noch zu sagen, wieso. Jackie Badon hingegen haut es einfach raus. Der denkt nicht so wie ich. Dann ist er dumm wie Brot, ist doch gar keine Frage. Und dann da nochmal eins. 2022 sagte sie in einer SRF-Arena-Sendung einem Corona-Skeptiker ins Gesicht, sie müssen nicht so blöd grinsen. Ja, du, das war einfach ein Verzweiflungsgrinser. Wenn du eine Arena lang der Jackie Badran gegenüberstehst, ich meine, es ist schwierig zum Gesichtszug unter Kontrolle behalten. Ich begreife das absolut. Es ist wieder so eine hilflose Reaktion gewesen, wenn sie nicht mehr weiss, wie sie rauskommt, argumentativ, dann lädt sie eben einfach so etwas raus. Und dann hat sie einmal den Glarner, hat sie als den huren fucking Glarner bezeichnet. Finde ich auch nicht schlimm. Ist erfrischend. Der Glarner selber teilt auch gerne aus, der Hans Glarner hat mit dem wahrscheinlich am wenigsten Problem. Und einmal hat sie noch bürgerliche Politiker bezeichnet als Fanboys von Korruption, Geldwäscherei, organisierter und anderer Kriminalität. Tönt so, weiss auch nicht, im Graubereich von der Justiziabilität oder wie auch immer, dass man da jetzt schön sagt. Ja, es ist halt einfach ein Framing von politischen Gegnern, das macht Jackie Badran sehr gern. Ob man das im Ständerat machen oder nicht, das sei dahingestellt. Ich finde grundsätzlich, sie sollte nicht in der Politik sein. Aber ob sie das im Ständerat und im Nationalrat macht, ach, Zürcher, entscheidet euch selber, ist doch mir gleich. Gut, dann appelliere ich an euer Erinnerungsvermögen bei den folgenden Schlagzeilen. In anderen Ländern unhöflich, am German Stare lassen sich Deutsche im Alltag erkennen. Der German Stare. Aufmerksame Zuschauer von der Daily Mail, denen Leute sitzen irgendwie im Oberstübli und denken, irgendwie ist doch da mal gewesen, ja? Hat es Klick gemacht? Schaut, da habe ich mal in der Sendung gehabt. Was ist der Swiss Stare? Für Schweizer ist Anstarren eine Art Unterhaltung. Ein Artikel über ungeniertes Anschauen im öffentlichen Raum. Ja, also, aus dem Schweizer Phänomen, wo nur die Schweizer betrifft. Und die Schweizer sind da auf der Welt immer bekannt für den Swiss Stare. Aus dem Schweizer Phänomen wird jetzt der German Stare. Also ein deutsches Phänomen. Und wahrscheinlich kommt auch der French Stare, der Belgian Stare, den Dutch Stare machen. Also es bedeutet, spart euch die Nationalitätenzuschreibung. Probiert nicht mühsam zum Schlagzeilen generieren, etwas zu einer nationalen Eigenheit zu machen und das dann aber in verschiedenen Ländern. Es gibt Leute im öffentlichen Raum, die gerne mal rumschauen, wenn etwas auffällt und etwas ins Visier nehmen, leben damit. Es ist kein Phänomen. Hört auf, darüber schreiben. Dann ist Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen gelaufen, hat mir ein Zuschauer auf die Sendung aufmerksam gemacht. Vielen Dank. Es ist ja schon mal reichlich selbstbewusst, ein eigenes Format als Sternstunde zu verkaufen. Sternstunde, der Daily Mail. Wieso bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Es ist, sehr überraschend, wieder mal um Rechtsextremismus und Faschismus gegangen, die grosse Gefahr unserer Zeit mit zwei Experten. Hätte man sich sparen können. Die zwei Experten haben mehr oder weniger aus einem Mund gesprochen. Aber es ist wichtig, sie zum zwei haben, weil so hat man auch eine deutsche Expertin präsentieren. Und dann hat man gerade auch zeigen, wie wichtig das Fachkräfte sind. Die Frau ist unglaublich wichtig. Was würde man ohne die Frau machen? Nach 40 Minuten, ich habe die Sendung geschaut, nach 40 Minuten in dieser Debatte, wird die Moderatorin, die übrigens wirklich noch nett ist, gut, jemand nachgefragt hat und Gegensteuer gegeben hat, Chapeau SRG, manchmal haben noch, ja, auch ein Blindzuhm findet Korn, ihr wisst. Nach 40 Minuten hat die Moderatorin dann wollen Diskussion von rechtem Fanatismus, Radikalismus auf Linke überführen. So im Sinn von, aber gibt's denn nicht auch Faschismus, könnte auch irgendwo linke Ursprünge haben und so weiter. Und jetzt müsst ihr schauen, wie die zwei Experten reagieren. Achtet auf die Körpersprache, achtet darauf, was die ausstrahlen bei dieser Frage.
Es gibt nicht nur rechte Skinheads, es gibt auch linke Skinheads. Und viele denken ja bei Faschismus ausschließlich an rechten Extremismus. Schon Jürgen Habermas, das mag viele erstaunen, hat Ende der 1960er Jahre vor Linksfaschismus gewarnt, in Teilen der Studentenbewegung. Und Sie verdrehen die Augen.
Ich muss da gleich was zu sagen. Das ist ja jetzt eine kritische Theorie, Familienangelegenheit, da muss ich was zu sagen. Also ich meine, das hat Habermas 67 in einem Streit mit Dutschke gesagt. Genau. Die waren sich ja über die Ziele einig. Habermas wollte auch eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft. Und was ihn an Dutschke gestört hat, ist, dass er ein...
Also sie verdrehen die Augen. Der Typ da, der Bartli, der muss Lachen verheben. So eine unglaubliche Überheblichkeit, eine unglaubliche Arroganz. Ja, jetzt kommt ihr mit dem kalten Kaffee. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, nein. Sie interessiert sich nur für rechte Gewalt, für rechte Radikalisierung und nicht für linke. Und darum müssen sie so reagieren. Im Sinne von, gibt's doch gar nicht. Die Moderatorin hat dann nachher die folgende Grafik gezeigt. Ja, da sehen wir wunderschön, dass der Linksextremismus massiv, massiv mehr vorkommt als Rechtsextremismus in Form von Gewalttat. Also linksextreme Gewalt ist viel verbreiteter als rechtsextreme. Da wissen wir auch, wenn jemand jetzt am Fenster raus schaut. Jetzt hat man natürlich wollen wissen, wie sich das erklären lässt. Und die zwei Klönchen da, die sagen, ja, da wird eben nur physische Gewalt zählt, aber nicht zum Beispiel Hate Speech. Ja, ja. Ja, ist schon klar, dass wir mehr rechte Gewalt haben, wenn du schon irgendwie ein falsch ausgesprochenes Guten Morgen im Steghaus als rechtsextreme Hate Speech wert ist. Und dann sage ich jetzt noch oft, erkenne ich mir eben bei Gewalttaten gar nicht, dass Rechte dahinter stecken. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Im Zweifelsfall wird heute alles der Rechte zugeschlagen und nicht der Linke. Das heisst, wenn wir wirklich nur sogar noch Statistik haben, die zeigen, wie viel gewaltbereiter Linke sind, dann muss man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sogar noch riesig ist. Die Sendung kannst in die Tonne treten. Und trotzdem bin ich auf etwas Herrliches gestossen. Dieses Paradox erklärt, weshalb Schweizer Trump nicht ausstehen können. In der Schweiz ist das Misstrauen gegenüber Donald Trump ein Paradox. Einerseits predigen wir Toleranz, andererseits macht uns der Gedanke an Trump kollektiv nervös. Und dann stellt sich die Frage, wie steht es eigentlich wirklich um unsere demokratischen Werte, wenn es um Trumpismus und seine politischen Nachwehen geht? Ich finde das herrlich. Watson fragt, wieso könnte die Schweizer den Donald Trump nicht ausstehen? Da ist etwa so, wie wenn ich jeden Tag wird systematisch im Quartier 15 Katzen überfahren und nachher würde im Quartier festfragen, du, wieso sterben da eigentlich da, wo eine Katze ist? Noch furchtbar, he? Keine Ahnung, komisch. Watson, die Schweizer oder einige oder viele Schweizer haben ganz ein schlechtes Bild von Donald Trump, weil ihr das verbreitet. Weil ihr einseitig schlecht über den Mann schreibt und uns in Form von Philipp Löpfesöckli fast auf täglicher Basis sagen, wie furchtbar gefährlich und tragisch und dramatisch der Mann ist. Ja, das ist die Gefühle der Schweizerin über Trump, die liegen der tendenziösen, einseitigen Berichterstattung über den Mann, wo eben gerade bei Watson besonders gelebt wird. Dann die folgende Story. Von Leser erwischt, SVP fällt erneut auf Nicola rein. Auf der Webseite zur Keine 10 Millionen Schweiz-Initiative wirbt ein angeblicher Unterstützer für ein Jahr, doch der Mann auf dem Foto ist kein echter Befürworter, sondern ein Stockbildmodel. Schon 2022 machte 20 Minuten ein falsches SVP-Testimonial mit demselben Bild publik. Zur Erklärung, die Testimonials werden nicht in der Parteizentrale selber irgendwie entworfen, sondern die werden zugeschickt. Das heisst, Befürworter von der Initiative können ihr Viertel, ihren Namen angeben, an die SVP schicken und sagen, ja, ich bin einverstanden, dass das auf die Webseite kommt. Die Partei sagt, sie prüfe einmal die Eingänge, aber eben offenbar nicht gründlich genug. Aufgefallen ist mir aber vor allem das hier. Das aktuelle Fake-Testimonial von Nicola fiel diesmal ebenfalls einem 20-Minuten-Leser auf. Ich habe mir am Samstagabend mit einem Freund die Webseite zur Initiative angeschaut. Dabei ist mir der Typ aufgefallen, der für mich nicht so aussieht, als würde er SVP wählen, erzählt der 31-Jährige. Du bist 31 und schaust am Samstagabend zusammen mit einem Kollegen die Webseite zu einer Volksinitiative an. Geht live! Was ist mit dir los? Geh in den Ausgang! Geh rein, hinter die Binde kippen! Meine Güte, ist das traurig! Aber! Frage an dieser Stelle. Wie sieht denn ein SVP-Wähler aus? Ex-Gefühl, der Typ sehe nicht aus wie jemand, der SVP-Wähler. Wie sieht man denn aus? Wie muss man aussehen? Ein kariertes Hemd, das so über dem Bierbauch spannt und ein Krumm im Maul. Oder, wir haben knapp ein Drittel mittlerweile, die SVP wählen. Die sehen im Fall nicht alle gleich aus. Nein. Das sind nicht alle siamesische Zwillinge. Nein. Da gibt es ganz verschiedene Typen. Ja. Keine weiteren Fragen. Haben ihr Push-Meldungen von 20 Minuten abonniert aufs Handy, Push-Nachrichten. Ja, ich schon. Ich muss ja alle möglichen Quellen abonnieren. Ich bin so eine arme Sau. Und dann ist, am Dienstag ist es, glaube ich, wo Gewitterstürme über der Schweiz hervorgezogen sind, ist das da gekommen. Ich hatte nasse Füße. Starkregen setzt Teil von Einkaufszentrum in Laufen, Baselland, unter Wasser. Ja, es ist nicht alltäglich, dass irgendwo der Mikro plötzlich auf dem Boden nass ist, aber ich hatte nasse Füße. Du, ist umgehend ein Care-Team vor Ort gewesen? Ist für psychologische Unterstützung so? Ich hatte nasse Füße. Ich komme da über aufs Handy als Push-Meldung. Und es könnte etwa dir mal etwas wichtig sein. Weißt du, es könnte mal 9-11 reloaded sein. Darum schaue ich die Push-Meldungen an. Und ich erfahre, dass eine Frau nasse Füße hat. Schätzli, hast du nicht gesehen, dass Wasser auf dem Boden hat? Hättest du nicht können umdrehen und in Coop auf der anderen Strassenseite gehen, oder? Ich hatte nasse Füße. Die Welt macht mich fertig. Gut. Daily Wahnsinn. Ich habe wieder einen äußerst wichtigen Anlass verpasst. Ich lese immer im Nachhinein, was gelaufen ist in der Welt und dann merke ich, nein. Ich kann jetzt zwar darüber berichten, dass es war, aber ich selber kann nicht mehr gehen, weil ich es verpasst habe. Schau dir das hier. Tampons, Tabus, Tränen, so ist das erste Menstruationsfestival. Noch bis zum 3. Juni findet in Zürich das erste Menstruationsfestival der Schweiz statt. Hier dreht sich alles um den weiblichen Zyklus und die Periode. Willkommen sind Frauen, Männer und Kinder. 20 Minuten war vor Ort. Jawohl, auch Kinder sind zugelogt und es ist gar keine Frage, wenn du dein Kind fragst, du, sollen wir einen Europapark oder das Goniland oder das Menstruationsfestival, dann werden deine Kinder unisono sagen, Menstruationsfestival, juhu, jawohl, so cool. Cool. Ja, gut. Der Hintergrund von dem Festival ist mal wieder das frei erfundene angebliche Tabu rund ums Thema. Man erzählt es immer, Menstruation ist ein Tabu, wir müssen das unbedingt mehr thematisieren. Im Jahr 2026 tabuisiert kein Mensch mehr Menstruation. Es ist vermutlich nicht angezeigt, ich erkläre es euch jetzt Leute, die das Gefühl haben, es ist ein Tabu. Es ist vermutlich nicht angezeigt, um bei der Familienfeier an der Festtafel mit 30 Leuten eine halbe Stunde lang im Detail über die letzte Monatsblutung zu referieren. Das macht man vielleicht eher nicht. Man macht es aber auch nicht mit einer ausführlichen Berichterstattung über den letzten Stuhlgang oder den letzten One-Night-Stand. Man macht es nicht, weil es dort nicht angehört. Heisst aber nicht, dass es tabu ist, sondern alles hat irgendwo seinen Ort. Und da ist dort vielleicht einfach falsch angebracht, aber es ist noch lange kein Tabu. Dann treffen wir jetzt gerade einen überaus gut gelaunten, sympathischen Herr, falls ein Herr kann sagen kann, ich bin nicht ganz sicher, ich weiss es nicht. Bitte sehr.
Guten Morgen!
Guten Morgen zurück! Ist gut? Ist gut, hä?
So Leute, ich gehe jetzt wieder meine Nägel machen, denn es ist langsam Zeit geworden.
Ui. Ui, die Nägel. Ja, da ist Handlungsbedarf. Ja. Ich sollte wahrscheinlich ab. Ich sollte auch wieder mal. Gut, redest du drüber. Ich sollte auch wieder mal.
Die fällt mir fast ab dem Nagel ab. Ich glaube, ich hatte jetzt etwa 5 Wochen drauf gehabt.
5 Wochen lang hast du die gleichen Nägel gehabt? Geht gar nicht. Nein, geht gar nicht. Nein, du, wenn du jetzt gehst, bei deinem Termin, mach grad sofort wieder einen Folgetermin. In 3 Wochen, 4 Wochen, maximal 4 Wochen ab. Damit diese Situation nicht mehr eintritt. Nein, wollen wir nicht. Es geht um deine Nägel.
Also, es ist Zeit und ich gehe zum Termin. Und nach dem Termin zeige ich euch das Ergebnis. Bis später.
Ja, bitte zeig uns das Ergebnis, zeig uns das Ergebnis. Ich brenne vor Neugier, zeig die Nägel, was hat sie zaubert?
So Leute, da bin ich wieder nach meinem Termin und das sind meine neuen Nägelis. I love it, es sieht so schön aus. Es hat eigentlich so, dass ich der Style werden wie so eine Wärmelampe. Checkt da, was ich meine, checkt da. Aber jetzt ist es halt Pride. Happy Pride.
Wow. Ja, auch schön geworden. Gib mir doch bitte bei Gelegenheit die Adresse von dieser Künstlerin oder den Künstler durch. Dann gehe ich dort einmal vorbei. Das ist jetzt wirklich einfach wahnsinnig schön geworden. Ja, nicht die politische Aussage mit dem Regenbögel und so. Ich finde das ganz stark. Ich bin gespannt, was du 4 Wochen machst. Zeig's doch bitte wieder mal. Und dann schauen wir vorbei bei Nau.ch. Karl Lagerfeld, seine Katze hat noch keinen Rappen gesehen. Die Katze von Karl Lagerfeld soll 150 Millionen Euro erben, doch 6 Jahre nach dem Tod des Modezaren wartet sie noch immer auf ihr Geld. Karl Lagerfeld, großes Kino. Hat sie nach Katze etwa ein Drittel von seinem Vermögen hinterlassen? Schuppett, heisst das Tierli. Es ist jetzt zwanglich so, dass du offensichtlich laut Gesetz nicht darfst einem Tier oder einem Baum oder was auch immer Geld vererben. Und jetzt wird da irgendwie gerichtlich gestritten, wie das allenfalls gleich könnte passieren. Schuppett, das Kätzchen, sehr schöne Katze. Übrigens, ich habe nachgeschaut, die wird am 11. August, wird die 15. Die Uhr tickt. Und ich frage mich jetzt, was passiert mit dem Geld, wenn Schuppett ein Kauchen ins Himmelreich folgt, was nach der Wahrscheinlichkeit in den nächsten 2-3 Jahren könnte passieren. Was passiert mit dem Geld? Vermutlich geht es um den Staat. Ja, wenn man nicht weiss, wie ein Testament umsetzen, dann nimmt man es einfach selber. Ich bleibe natürlich für euch dran und werde darüber berichten. Dann schauen wir noch vorbei bei den Grünen zu Graubünden.
Es ist Zeit, zum Klartext zu reden. Wir haben lange wollen ein 1,5-Grad-Ziel oder ein 2-Grad-Ziel erreichen. Realistischerweise werden wir die Welt um 3 Grad wärmer haben, 2060. Für die Schweiz heisst das 4,5 Grad wärmer. Und zu Chur heisst das, dass wir in Zukunft anstatt 15 Hitzetage pro Jahr über 60 werden haben. Wir können schon so tun und sagen, wir haben gerade keine Lust, um über den Klimawandel zu reden. Aber es ist wirklich ernst. Und darum glaube ich, müssen wir Gas geben, etwas dagegen machen. Und wir als Grüne Graubünden haben die richtigen Lösungen für das. Darum
er hat im Wesentlichen nichts Neues gesagt. Er hat das gesagt, was seit Jahren sagen. Wir verglühen alle, wir sterben alle und so weiter. Was ich aber wunderbar finde in dem Clip ist, er sagt, die grünen Graubünden haben die richtigen Rezepte, die richtigen Antworten auf den weltweiten Klimawandel. Die Grünen zu Graubünden. Nicht irgendwelche Brigaden von Wissenschaftlern, nicht global vernetzte Klimaaktivisten, sondern bei den Grünen Graubünden, irgendwo in einem Büro in Chur, schlummert die Lösung für ein weltumspannendes Problem. Ich finde es grandios. Also das Selbstbewusstsein, ich finde das herrlich. Doch, Grüne Graubünden, kümmert euch doch um irgendeine Risikozone zu Chur. Das ist so ein bisschen in eurer Liga. Alles andere, eher nicht. Und dann zum Schluss noch, ein Hinweis nochmal auf den Film «Der Hype», wo ihr ja online schauen könnt. Ich weiss nicht, ob er allenfalls irgendwo noch in Kinos läuft, aber unter der-hype.ch könnt ihr den Aufarbeitungsfilm zu Corona schauen. Und ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Streifen.
Abstruse Behauptungen werden auch in Zukunft bei SRF nicht zu hören sein, auch wenn sie von Leuten mit Doktortitel geäussert werden.
Wichtig zu wissen ist, dass die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft Mitglied der Trusted News-Initiative ist.
Trusted News Initiative ist ein wichtiges Zensurinstrument, ist ein Zusammenschluss der Meinungsfabriken in der westlichen Welt. Da haben wir die großen Nachrichtenagenturen, Reuters, AP, AFP. Wir haben die Internetkonzerne von Google über Facebook und wir haben große Rundfunkanstalten, unter anderem die Europäische Vereinigung der Rundfunkanstalten, wo dann auch ARD, ZDF und SRG Mitglied sind. Im März 20 haben sich diese Meinungsfabriken darauf geeinigt, nichts zu verbreiten über ihre Plattform, über ihre Kanäle, was dem Corona-Narrativ widerspricht. Könnte.
Wie wir darum alle Meinungen zu Wort kommen? Nein.
Mir ist jetzt hier bei dieser Einblendung natürlich vor allem um den Anfang gegangen mit dem Tristan Brenn, dem Chefredakteur vom Schweizer Fernsehen. Das ist ja quasi der Aufhänger für alles, was nachher kommt. Er hat wieder die alte Masche. Der Mann ist ja unsichtbar. Ich weiss nicht, was er macht im Schweizer Fernsehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiss wirklich nicht, was der tut. Der ist nicht fassbar bei dem Sender. Ausser, wenn er vor der Kamera steht, um uns erklären, dass sein Sender alles richtig macht. So Verteidigungsvideos, das macht er gern. Und jetzt auch wieder die alte Masche. Ja, wir zeigen verschiedene Meinungen, verschiedene Haltungen. Aber wir müssen nicht alles zeigen. Nein, wir müssen nicht alles zeigen. Wir definieren vorab, was wir nicht zeigen, weil es einfach völlig ein Unsinn ist. Und zwar definieren wir auch gerade selber, was Unsinn ist. Und dann nehmen wir das nicht. Das ist eben nicht ein Job. Service Public ist eben ganz etwas anderes, Tristan Brenn. Er wird das bis zur Pensionierung nicht merken. Wir gehen weiter zur Leserpost. Da habe ich einen Witz bekommen. Danke vielmals. Da sagt sie zu ihrem Mann, du, sag mal Schatz, wir sind jetzt schon seit 15 Jahren verlobt. Meinst du nicht auch, dass wir endlich heiraten sollten? Dann sagt der Mann, ja, ist eigentlich recht, aber wer nimmt uns denn jetzt noch? Sehr herzig, danke vielmals. Und nochmal die Erinnerung, gell, letzte Woche ist der Druck der Nebelspalter gekommen. Schönes Heftchen. Abonniert. Habe ich sonst noch etwas zu sagen? Nein, es ist Donnerstag, es ist von Leichnam, morgen ist Freitag, morgen komme ich nochmal. Alles seinen gewohnten Gang, danke, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich auf euch, bis morgen und tschüss.